bleibt doch stehen, denn ich würde gerne mit euch das Wort lesen für den heutigen Morgen. 1. Thessalonicher 2. Wir machen ja in der Serienpredigt über den ersten Brief an die Thessalonicher weiter. Und heute ist 1. Thessalonicher 2, Vers 3 bis Vers 12 an der Reihe. Denn unsere Verkündigung entspricht nicht dem Irrtum, noch unreinen Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch, nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten unter euch auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unsere Seelen, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, unserer Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen, und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ihr wisst ja, dass wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Amen. Ja, ich bin immer so dankbar, dass ich diese Texte nicht aussuchen muss. Dieses auslegende Predigen, dieses Text bei Text durch die Bibel durchgehen, das bringt uns Pastoren ja in eine Verpflichtung, nämlich uns mit dem zu beschäftigen, was der Text in seiner Folge uns vorgibt. Und deswegen, Andi hatte schon gesagt, heißt mein Thema heute: wahrhaftige Pastoren tun Not. Integre Mitarbeiter im Reiche Gottes sind unerlässlich. In den ersten beiden Versen unseres Kapitels schreibt Paulus den Thessalonichern, unter welch aussichtslosen Umständen er von Philippi zu ihnen nach Thessalonich gekommen war. Sagt ihnen aber zugleich, dass es nicht umsonst war. Ihr erinnert euch vielleicht noch, vor 14 Tagen, 3 Wochen, haben wir über die ersten beiden Verse dieses Kapitels gesprochen. Obwohl das Evangelium bösartig behindert wurde, wirkte es trotzdem, und das sogar machtvoll. Gottes Wort, das aus seinem Munde kommt, kommt nie leer zurück. Und Paulus sagt, sein Dienst unter den Thessalonichern, so schrecklich wie die Umstände auch waren, war nicht vergeblich. Und in diesen nun folgenden Versen, die wir gelesen haben, beschreibt Paulus nun die rechte Natur oder die Natur eines rechten Verkündigungsdienstes. Es geht um die Frage, welche Art von Prediger braucht das Land? Worauf muss er besonders achten? Das Thema unseres Textabschnittes können wir mit den Worten überschreiben: Wie geht richtiger Predigtdienst? Dabei handelt Paulus nicht die klassischen Themen ab, die man gewöhnlich auf der Bibelschule dann durchnimmt. Es geht nicht um Exegese und um grundtextliche Bedeutungen und Homiletik. Wie strukturiere ich eine gute Predigt oder was bedeutet Hermeneutik? Und all diese wunderbaren und sehr, sehr wichtigen Begriffe, über die ein angehender Pastor Bescheid wissen muss. Der Apostel beschäftigt sich auch nicht mit den notwendigen Begabungen, die ein Prediger haben muss. Dass er fähig ist, auch eine mitreißende Rede zu halten und eloquent zu sein und überzeugend auch das Evangelium darzustellen. Das alles ist hier gar nicht, davon redet er nicht. Sondern er schreibt über den Charakter eines Mannes Gottes. Eine großartige Predigtbegabung ist etwas Wunderbares. Aber sie nützt nichts, wenn es mit dem Charakter nicht stimmt. Wir haben im Laufe der Jahre und Jahrzehnte hervorragende Kanzelredner gesehen. Überall in der Welt, in unserem Land und anderswo. Bis ihre eigene Wesensart sie zu Fall gebracht hat. Weil ihm das große Not macht, schreibt Paulus dem Timotheus: Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Er sagt nicht, habe Acht auf die Lehre und dann auf dich selbst, sondern habe erst einmal Acht auf dich selbst. Und so lautet das Fazit des Apostels, was hier zusammengefasst werden kann: Das wahrhaftige Evangelium braucht wahrhaftige Pastoren. Das Land braucht ehrliche, aufrichtige, seriöse und rechtschaffene Männer. Und darum geht's in unserem Text. Wie kommt Paulus dazu, sich mit den Thessalonichern jetzt über dieses Thema zu unterhalten? Es ist doch noch eine ganz junge, blutjunge Gemeinde mit lauter Neubekehrten. Das kam so zustande, dass die Feinde des Apostels, die ihn behindern wollten, die haben ihn verleumdet. Und seinen apostolischen und pastoralen Dienst in Frage gestellt. Und haben gesagt, dieser Mann und seine Leute, das sind doch Betrüger. Die täuschen euch doch. Das sind Wanderprediger. Die kommen hier durch und wollen euch nur abkassieren. Die sind nicht ehrlich. Folgt diesen Männern nicht. Und das verfing teilweise auch. Die Leute sagen, nee, mit solchen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Die reden fromme Worte in der Öffentlichkeit und unter der Hand machen sie ganz andere Sachen. Und dieser Vorwurf, der stand im Raum. Und jetzt sagt Paulus, und da muss ich sagen, da kommen wir nicht mit und ich schon lange nicht. Da sagt Paulus: Bitte, liebe Thessalonicher, wenn er solche Bösartigkeiten über uns hört und über mich, ihr wisst doch selber, wie wir bei euch waren. Ihr habt es doch gesehen, wie unser Dienst war. Er schrieb sogar, wenn ihr euch erinnert, in Vers 10, ihr selbst seid Zeugen und auch Gott wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Also, das wage ich nicht zu schreiben oder zu sagen. Ihr seht doch, wie heilig und untadelig und wie gerecht wir Pastoren bei euch hier in der Arche sind. Paulus tut das. Darf er, weil es stimmte. Er war ein außergewöhnlicher, von Gott begnadeter und geheiligter Mann. Aber was er jetzt im Einzelnen schreibt, das ist für uns ja Lehrmaterial. Wie sollen denn Pastoren in der Gemeinde leben? Wie sollen sie im Reiche Gottes dienen? Und da gehen wir ein bisschen durch. Anhand dessen, was er schreibt. Nicht meine Gedanken, sondern das, was die Bibel sagt. Seine Kritiker und Opponenten, die haben als erstes seine Verkündigung in Frage gestellt, dass sie nicht wahr sei. Vers 3, Paulus sagt, ihr Thessalonicher, aber unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum. Paulus sagt, wir haben euch keine Lügengeschichten erzählt. Wir sind keinen klug ersonnenen Fabeln gefolgt. Wir sind nicht mit unlauteren Absichten zu euch gekommen, sondern wir sind wahrhaftige und seriöse Prediger. Wir sind keine Spinner, sondern wir berufen uns im Evangelium auf geschichtliche Fakten und glaubwürdige Zeugen. Der Auferstandene, Jesus Christus, war dem Kephas erschienen, schreibt Paulus den Korinthern, anschließend sogar allen 12 Jüngern. Und danach haben ihn mehr als 500 Brüder auf einmal gesehen, von denen die meisten zu jener Zeit noch lebten, die man hätte befragen können. Paulus sagt, was wir euch bringen und verkündigen und predigen, Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, das ist eine wahre Geschichte. Lasst es euch nicht einreden, das wäre Lüge oder das wäre erfunden. Das wäre Irrtum. Nein, unser Evangelium entspringt nicht dem Irrtum, sondern unser Evangelium ist Wahrheit. Lukas, der Arzt, ihr erinnert euch, beginnt sein Evangelium mit der Feststellung, dass es sich so wörtlich um völlig erwiesene Tatsachen handelt, die uns von Anfang an Augenzeugen überliefert haben, Lukas 1, 1 bis 4. Und Johannes schreibt in ähnlicher Tonlage, was in seinem ersten Brief 1, 1, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens von Christus. Nein, entgegnet Paulus seinen Feinden, unsere Verkündigung entspricht nicht dem Irrtum. Sie ist durch und durch wahr, vom Heiligen Geist beglaubigt. Und das, liebe Gemeinde, liebe Freunde, das muss unser Vorbild sein. Denn wir müssen leider auch zugeben, dass die Feinde des Evangeliums manchmal auch recht haben, wenn sie uns beschuldigen, dass wir Irrtum predigen, dass wir nicht die Wahrheit sagen. Denn es stimmt, bis zum heutigen Tage wird auf den Kanzeln auch gelogen. Und das geschieht immer dann, wenn Prediger etwas als Evangelium verkaufen was kein Evangelium ist. Dann entspringt ihre Verkündigung dem Irrtum. Dann folgen sie ihren eigenen Legenden und dann sagen sie nicht die Wahrheit. Die Mahnung für uns daraus ist, hüte dich vor unwahrhaftiger Verkündigung. Vergreif dich mit deinen eigenen Deutungen nicht an den klaren Texten der Bibel. Das ist das, was heute vielfach gemacht wird. Die Sünde mit der Bibel, dass man seine eigenen Deutungen und seine eigenen Auslegungen dem Text der Heiligen Schrift überstülpt, sie umdeutet, sie verfälscht und ihr einen anderen Ausdruck und eine andere Botschaft verleiht als das, was sie wirklich sagt. Das ist Verkündigung, die aus dem Irrtum hervorgeht und entspringt. Aber Gott möge uns helfen, dass wir die Bibel, wenn wir predigen, nicht antasten, sondern dass wir sie predigen, so wie sie dasteht. Sei ein Prediger der Wahrheit. Als nächstes, in Vers 3, geht Paulus auf seine Motive ein, weil seine Feinde, die ihm auch nicht glaubten. Er schreibt, aber unsere Verkündigung entspricht nicht dem Irrtum, und jetzt weiter, noch unlauteren Absichten. Noch geschieht sie in listigem Betrug. Hier wirft er die Frage auf, warum bist du eigentlich ein Prediger geworden? Warum? Und ich glaube, wir dürfen diese Thematik gern auch ausweiten und jeden Reichsgottesarbeiter, jeden Mitarbeiter in der Gemeinde einbeziehen. Warum bist du Mitarbeiter im Reich Gottes geworden? Was war deine Motivation? Eine Bibelschule in England befragte seine Studienkandidaten, aus welchem Grund sie Pastoren werden wollen. Ein Student, der gerade einen berühmten Heilungsevangelisten in Afrika erlebt hatte, antwortete: Ich möchte ein weltbekannter Prediger und Lehrer des Wortes Gottes werden. Aha. Die Betonung lag auf weltbekannt. Ich glaube, liebe Gemeinde, wir müssen alle zugeben, dass wir gern etwas sein und bedeuten wollen. Aber Paulus wollte nicht groß rauskommen. Solche Träume hatte er nicht. Er hatte nicht die Ambition, ein weltberühmter Mann zu werden. Er hatte keine unlauteren Absichten, sondern wollte seinem Herrn Jesus Christus in Ergebenheit und Treue dienen, wie groß oder klein sein Wirkungsfeld auch immer sein wird. Als Spurgeon die Berufung, Prediger zu werden, empfing, redete der Herr gleichzeitig durch eine innere Stimme zu ihm: Suchst du Großes, dann tue es nicht. Das schreibt er in seiner Selbstbiografie ganz herausheben. Suchst du Großes, dann tu es nicht. Und er blieb treu in seiner Dorfgemeinde. Man hat ihn eingeladen, eine berühmte Bibelschule zu besuchen. Er hätte seine kleine Herde in Südengland verlassen müssen. Aber er sagte, nein, ich suche und will nicht suchen Großes. Ich tue es nicht. Aber Gott hat es dann gefallen, ihn eines Tages doch weiterzuführen und ihn nach London zu bringen. Er ist einer der weltberühmtesten Pastoren geworden. Aber nicht in der Weise, dass er den Ruhm suchte, sondern in der Weise, dass er ehrlich und demütig seinem Gott dienen suchte, wo immer er ihn hinstellt. Im Reiche Gottes heißt die Devise, Trachte nicht nach Großem, sondern sei treu und zufrieden mit dem, was der Herr dir zuteilt. Hab keine anderen Motive, als ihm einfach nur zu dienen, ihm zur Verfügung zu stehen, ehrlich und aufrichtig, allein ihm, dem Herrn, deinem Gott. Als nächstes hatte man Paulus unterstellt, er würde sich nur bei Menschen beliebt machen wollen. Schaut euch nochmal Vers 4 an. Darf ich mal eure Bibeln sehen? Komm, wenn Pastor Wegert spricht, will er die Bibeln sehen. Nicht, weil wir hier ein Ritual mit der Bibel hier abfeiern wollen, sondern weil uns das hilft beim Zuhören. Denn wenn ihr die Texte, über die gepredigt wird, vor Augen habt und sie verfolgen könnt, dann fällt es euch viel leichter, mit dem mitzugehen, was von der Kanzel euch gerade erklärt wird. Und ihr seht in Vers 4, da sagt er, wie wir von Gott mit dem Evangelium betraut worden sind, so reden wir auch nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Ja, ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich damit manchmal auch meinen Kampf habe. Ich bin so froh, wenn ich da hinten an der Tür stehe, ich gehe aber heute nicht hin. Und dann kommen Leute zu mir und sagen, oh Bruder, das war wieder eine schöne Predigt. Nicht wahr, Schwester? Ja. Und wenn einer sagt, was haben Sie denn da geredet? Nach meiner letzten Predigt kriegte ich von jemandem eine richtige kalte Dusche. Oh, da war der Lobpreis verstummt in meinem Herzen. Ich liebe es, gelobt zu werden. Ihr versteht, wie ich das meine. Das ist der alte Mensch. Wir mögen, wir wollen, wir haben die Neigung, Menschen gefallen zu wollen. Aber das ist unser Fleisch. Bei Menschen beliebt zu werden oder werden zu wollen, das ist eine große Versuchung. Aber Gott will nicht, dass wir Menschen zu gefallen suchen, sondern er will, dass wir Gott gefallen. Gerade auch dann, wenn es Menschen nicht gefällt. Er will nicht, dass wir unsere Hörer, wie Paulus hier wörtlich sagt, mit Schmeichelworten bezirzen. Mit Witzeleien, mit Showgehabe. Die Evangeliumsverkündigung ist keine Werbeveranstaltung mit allerlei Effekthascherei und Farben und Blendwerk und beeindruckenden Darstellungen und Performance. Nein, die Verkündigung des Evangeliums ist nüchtern, wahrhaftig. Sie ist sachlich. Sie ist faktisch. Sie ist ernst und sie ist ewig. Von dem Erweckungsprediger Jonathan Edwards haben wir gehört, dass der Mann seine Predigten von A bis Z schriftlich verfasst hatte und sie auf der Kanzel fast stupide verlesen hat. Wenn wir das hier machen würden und auf alles Beiwerk verzichten, auf allen Spaß, auf jeden Humor und alles, was wir da noch zu müssen, auf alles, was euch gefällt, nur einfach stur die Predigt. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier noch wären. Bei Jonathan Edwards war die Kirche voll, da war Erweckung, der ganze Landstrich hat sich verändert, die Gesellschaft hat sich verändert. Erweckung, Buße. Weil das Wort Gottes nicht bestechlich ist. Es hat in sich selbst, ohne Nachhilfe von Menschen, von seinem Inhalt her, eine so große Kraft, dass es die Herzen von Menschen machtvoll verändern kann. Wahre Verkündiger verstehen das. Wir können verstehen, dass Politiker Wahlen gewinnen wollen. Und darum entscheiden sie nicht, was geboten ist. Oft nicht. Was geboten ist und was vor Gott und seinem Gebot recht ist, sondern sie entscheiden, wie die Masse will. Sie müssen Rücksicht auf ihre Wähler nehmen. Sie haben keine Grundsätze, nach denen sie regieren und führen, sondern sie regieren je nachdem, wie die Fahne weht. Und wenn sie aus Versehen etwas anderes gesagt haben, dann entschuldigen sie sich flissentlich und reden wieder artig, wie der Mainstream es hören will. Stromlinienförmig angepasst. Kein Wunder, dass es mit unserem Land immer weiter bergab geht. Aber ein Prediger des Evangeliums hat Prinzipien, an denen er festhält, auch wenn ihm der Wind ins Gesicht bläst. Sie sprechen mit Königin Esther, komme ich um, so komme ich um. Aber ich bleibe meinem Gewissen treu. Der Schlachtruf der Reformation hieß, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und wenn alle Mächte dieser Welt und das gesamte Papsttum ihm entgegenstand. Wahre Verkündiger bleiben beim Evangelium. Sie bleiben, wie wir sagten, bei dem, was geschrieben ist. Sie sind keine Menschendiener, auch nicht, wenn die halbe oder sogar die ganze Kirche gegen sie ist und ein Shitstorm nach dem anderen über sie hereinbricht. Der Applaus von Menschen ist Schall und Rauch. Heute erheben sie dich zum Idol und morgen lassen sie dich fallen wie eine heiße Kartoffel. Heute rühmen sie diesen religiösen Modetrend und morgen den anderen. Aber liebe Gemeinde, wir brauchen nicht Lehrer, die sich gern beklatschen lassen, sondern wir brauchen Zeugen Christi, deren Stirn hart wie Kieselstein ist, die nicht Menschen, sondern Gott gefallen wollen. Könnt ihr das unterstreichen? Das sind unbestechliche Menschen. Nicht käuflich, nicht manipulierbar, nicht abhängig von Menschen, sondern nur abhängig von Gott. So sei unser aller Wesen, so sei das Wesen unserer ganzen Gemeinde. Auch wir stehen unter Beschuss. Auch wir sind manchmal gefordert oder verleitet, den leichteren Weg zu gehen. Aber wenn wir ein Diener sind, wie Paulus sich den Thessalonichern vorstellt, wie sie ihn in ihrer Mitte erlebt haben, dann dienen wir nicht Menschen. Dann suchen wir nicht ihnen zu gefallen, sondern Gott. Wir stehen für Christus und sein Sühnewerk am Kreuz. Ob man für uns ist oder ob man gegen uns ist, wir ändern unsere Überzeugungen nicht nach dem Geschmack der Menschen, sondern wir halten fest an dem unveränderlichen Christus, der derselbe ist, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Halleluja. Amen. Paulus wehrt sich auch gegen den Vorwurf, ich muss ein bisschen vorangehen hier, der Paulus hat hier noch viel, also er wehrt sich auch gegen den Vorwurf, als nächstes in der Thessalonicher Gemeinde abgehoben aufgetreten zu sein. Hört mal, was er jetzt in Vers 6 und 7 schreibt. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Er sagt, ja, ich hätte bei euch mehr den hohen Apostel herauskehren und ich hätte bei euch würdevoll, wie er wörtlich sagt, auftreten können. Ja, Paulus, das hättest du machen können. Das ist das, was man ihm vorwarf. Aber schaut doch, wie war ich denn unter euch? Natürlich hätte er alle Rechte gehabt, sich als Herr Pastor oder als Herr Doktor der Theologie ansprechen zu lassen. Aber, und das ist interessant, statt sich würdigen zu lassen, war er liebevoll wie eine stillende Mutter. Oh, so möchten wir sein, Andi, ne? Markus. Ja, würdevoll. Man soll auch Respekt vor uns haben. Ich kann das verstehen, also manchmal sind die Kinder noch gar nicht ganz geboren, dann krabbeln sie durch die Gegend, können laufen und irgendein Wort sagen und schon sagen sie zum Pastor Wolfgang. Ja, dann denke ich, nee, dieses Kind braucht auch mehr Erziehung. Wenn man nicht gleich Pastor Wolfgang sagt oder Pastor Wegert, dann sollte man das Kind wenigstens lehren, Bruder Wolfgang zu sagen. Aber nicht einfach Wolfgang. Nicht? Ja. Was meint ihr, was ich alles durchgemacht habe? In dieser Spannung stand Paulus auch. Und es ist ja wahr. Die Bibel sagt, und er selber sagt es, Ehre, wem Ehre gebührt. Wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. Und wir sollen auch respektvoll miteinander umgehen. Und die Leiter und Lehrer sollen wir zwiefacher Ehre wert halten. Das ist wahr, das steht geschrieben. Aber er sagt, das hat uns am Ende nicht so bewegt. Ihr könnt euch erinnern, in Vers 8, und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Halleluja. Ich treffe manchmal Pastorenkollegen, auch in der Vergangenheit, hin und her im Lande. Und einmal sagte einer zu mir, weißt du, Wolfgang, meine Gemeinde, die kannst du vergessen. Ich sage, wieso? Oh, das. Nee, sagt er, das haut mit denen nicht hin. Ist noch gar nicht so lange her. Hört mal, er ist ja nicht hier heute. Da sagt Christian zu mir, als wir über die Arche sprachen, Papa sagte, unsere Gemeinde ist so wunderbar. Die Menschen sind so lieb. Das macht richtig Freude, unter ihnen zu arbeiten. Hey, meine Gemeinde kannst du vergessen? Und der andere sagt, meine Gemeinde ist so lieb. Ich glaube, liebe Geschwister, die Frage ist, wie sind unsere Herzen? Haben wir einander lieb? Was wir hier bei Paulus sehen, ist, dass es kein Widerspruch für ihn war, einerseits ein exzellenter Ausnahmetheologe zu sein, der mit Akribie über das Evangelium wachte, wie wir wissen, der sich auch nicht scheute, handfeste Leiterschaft auszuüben und sogar durchzugreifen, wenn die Klarheit des Evangeliums auf dem Spiel stand. Ja, er war eine dominante Instanz. Aber dennoch war er nahbar. Mitfühlend wie eine Mutter. Er war nicht nur Professor der Lehre, sondern ein Seelsorger zugleich, voller Liebe und Herzlichkeit. Er gab ihnen das Evangelium wie eine stillende Mutter und teilte sein Leben mit ihnen. Hier haben wir einen Beleg, wie die Bibel auch Mutterschaft würdigt. Heute am Muttertag passt das gut. Oft kehren wir Pastoren unsere Leiterfunktion heraus und verlangen von den Gemeindemitgliedern, wie schon gesagt, dass sie uns bitte schön mit Pastor ansprechen oder zumindest mit Bruder und nicht einfach mit Vornamen. Wir achten auf Distanz, Respekt, Ehre und schließlich sind wir doch hochgeschätzte Lehrer. Okay, Ehre, wem Ehre gebührt, aber wo bleibt die Liebe? Die Mutterliebe, die Vaterliebe, die Bruderliebe. Wo bleibt die Anteilnahme an den Menschen? Wir stürzen uns auf die Theologie und achten genau auf die Lehre, richtig, notwendig. Aber wo bleibt das Herz, das Opfer, die Hingabe, die wir bei Jesus und hier bei Paulus sehen, die nicht nur lehren, sondern die auch mit ihren Hörern weinen konnten? Natürlich gibt es auf der anderen Seite auch Pastoren, die sind so sehr voller Liebe und Nachsicht, dass sie niemanden mehr ermahnen. Sind Weicheier. Ja, entschuldigt, das Wort ist jetzt nicht richtig. Dass sie alles gelten lassen und Irrtum nicht als falsche Lehre bezeichnen, sondern als bereichernde Vielfalt. Sie leiten nicht, sondern sie lassen die Gemeinde verkommen. Beides ist Einseitigkeit. Aber Paulus zeigt uns beides hier. Er sagt, ihr lieben Thessalonicher, ihr seid Zeugen, ihr habt es erlebt, wie ich unter euch war. Ja, ich bin bestimmt so aufgetreten, dass ihr Respekt auch mir entgegengebracht habt. Und euren Gemeindegründer und Leiter gewürdigt habt. Aber ich hätte noch viel würdevoller auftreten können. Aber das habe ich nicht getan. Sondern ich bin zugleich unter euch gewesen wie eine stillende Mutter. Halleluja. Paulus zeigt uns beides, Autorität und Liebe. Leiterschaft und Herz. Gott schenke uns solche Pastoren, wir haben sie durch Gottes Gnade. Ich erlebe meine Kollegen so. Gott schenke uns solche Hauskreisleiter, wir haben sie. Solche Jugendleiter, Sonntagsschulleiter, solche Gemeindegründer. Zeigt klar die Wege Gottes, ermahnt und diszipliniert. Aber zugleich liebt die Menschen und strömt euer Leben für sie aus. Letzten Endes gilt uns das allen. Und ein letzter Gedanke noch, da ist noch ein weiterer, aber das würde dann die Zeit auch nicht erlauben. Das ist der Vorwurf, er hätte die Gemeinde ausgebeutet, finanziell. Seine Antwort in Vers 9 und 10 war, ihr erinnert euch doch, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht. Ihr habt Tag und Nacht woanders gearbeitet. Um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch waren, den Gläubigen gewesen sind. Paulus weist den Vorwurf entschieden zurück, von Habsucht und Verdienstabsichten geleitet zu sein. Als er mit seinem Team in Thessalonich war, denn er hat für seinen Lebensunterhalt selbst gesorgt und fiel niemandem zur Last. Das bedeutet nun nicht, dass alle Pastoren kein Gehalt mehr von ihrer Kirche nehmen dürfen oder sollen. Das ist nicht die Botschaft, die Paulus hat. Auch hier differenziert er wieder, er geht entschieden gegen die vor, die mit dem Evangelium Geld machen wollen. Und das ist eine Unsitte, das ist eine Sünde, die weit verbreitet ist. Wir hören teilweise in säkularen Zeitungen und Medien von gewissen Megapastoren, die sich von ihren Gemeinden zu Millionären und sogar Milliardären haben machen lassen. Die haben nicht nur eine, sondern zwei oder mehr Yachten und auch noch private Jets und was weiß ich alles und Golfplätze. Als Beweis der Segnungen Gottes natürlich. Paulus bezeichnet sowas als ungehörig. aus dem Geschäft, aus dem Evangelium ein Geschäft zu machen. Titus 1, Vers 11. Ich habe euch die ganzen Bibelstellen für die Hausreise dazu geschrieben. Studiert das in Ruhe. Wie sollen wir auch mit Finanzen umgehen, als Pastoren und als Gemeinden ihren Pastoren gegenüber? Aber Paulus sagt, wir auf der einen Seite finanzielle Ausbeutung und zur Last fallen kritisiert, sagt er auf der anderen Seite auch, so wie man dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden soll, so sollen auch die, die das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben. Das ist auch richtig. 1. Korinther 9, 14. Auch wenn er davon weitgehend keinen Gebrauch gemacht hat, sondern sein Geld teils als Zeltmacher mit seinen eigenen Händen verdient hat, und in Thessalonich neben dem Dienst am Evangelium, das müsst ihr euch mal vorstellen hier, er hat neben dem Dienst am Evangelium, er kam von Philippi, verkündigt das Evangelium, Menschen bekehren sich und er hat Tag und Nacht nebenbei gearbeitet. 1. Korinther 9, 15 bis 11, Apostelgeschichte 20, 33, 35, da schreibt er von seiner Leidenschaft und seiner Bereitschaft, auch selbst seinen Lebensunterhalt zu besorgen. Und das unter Opfer und unter Kraft. Er gibt den Gemeinden dennoch aber auf den Weg, ihre Pastoren zu versorgen. Und so lesen wir in seinen eigenen Briefen, dass er sich doch auch von den Korinthern hat Lohn geben lassen. Es gab also Zeiten, wo Paulus nicht nebenbei gearbeitet hat, sondern wo er tatsächlich die Korinthergemeinde beispielsweise erlaubte, ihn zu finanzieren. Und besonders dann, wenn er andere neue Gemeinden gründete, die ihn, die ihren jungen Neubekehrten, ihn nicht finanzieren konnten. Auch hat er sich von den Philippern finanziell unterstützen lassen und ihnen ausdrücklich dafür gedankt. Philipper 4, 10 bis 20. Was lernen wir, liebe Gemeinde? Paulus war ein Teilzeitgemeindegründer. Wir haben ja auch Studenten und angehende Pastoren und liebe Brüder hier in unserer Mitte, die mit dem Gedanken spielen, auch ins Reich Gottes zu gehen, Missionare zu werden, Gemeindedienste aufzunehmen, auch in anderen Städten, auch im Inland und Ausland. Das ist, hier haben wir eine wunderbare Bibelschule. Es ist gut, dass ihr eurer Berufung folgt und Jesus dienen wollt, aber kommt nicht mit der Idee, wenn ich ins Reich Gottes gehe, dann muss sofort eine Kirche oder eine Gemeinde da sein, die muss mir eine Rundumversorgung geben, inklusive Krankenversicherung und inklusive Altersvorsorge. Das müssen wir uns abschminken. Paulus sagt, ich bin gekommen, ich habe Tag und Nacht gearbeitet. Man hatte dort in Thessaloniki ihm den Vorwurf gemacht, dass er auf Geld aus ist. Aber wie war die Wirklichkeit? Guck doch mal an, ihr habt mich kaum gesehen, ich habe immer gearbeitet. Und wenn ich nicht gearbeitet habe, war ich bei euch und habe euch Jesus gepredigt. Und Gott hat das gebraucht. Ich mache den jungen Männern Mut. Lernt flexibel zu sein. Ihr könnt gerne sofort auf eine Bibelschule gehen, nachdem ihr das Abitur gemacht habt. Aber manchmal kann es auch weise sein, einen irdischen Beruf zu ergreifen. Ich erinnere mich, als junger Bengel, als ich ins Reich Gottes kam, hatte ich keine Gemeinde, die mir geholfen hat. Nur mit einem kleinen Beitrag konnte sie mir geben, die kleine Sommerhuderstraße. Ich war so froh, dass ich damals den Bauingenieurberuf hatte. So konnte ich statische Berechnungen machen für kleine Garagen, Anbauten, Dachaufbauten, Aufstockungen und so weiter und so fort. Kleine Zeichnungen gemacht und kleine Keller gebaut für Fertighäuser. Wum, bum, bum. Und das war so schön. Die ersten Jahre. Und heute versorgt uns die Gemeinde. Wie herrlich ist das? Also, wir dürfen von Paulus lernen, wie Pionierarbeit geht. Viele unserer Brüder sind hier, auch aktuell, ebenfalls vorbildlich. Wir sehen in unserem Text, Gemeindegründer zu sein bedeutet Tag und Nacht arbeiten, sich voll hinzugeben, nicht für Geld, sondern um des Evangeliums willen, um der Errettung verlorener Seelen willen. Und wenn die Gemeinden wuchsen, dann haben sie mehr Verantwortung übernommen. Und so konnte sich das Reich Gottes ausweiten über das gesamte Römische Reich. Jetzt muss ich Schluss machen. Gott schenke seiner Gemeinde auch heute Pastoren und Mitarbeiter nach dem Vorbild des Paulus. Ich fasse zusammen. Er schenke Arbeiter in seinem Reich, die an der Wahrheit des Evangeliums festhalten. Zweitens, die sauber motiviert sind. Drittens, die nicht Menschen, sondern Gott gefallen wollen. Viertens, die nicht als Leiter, nicht über Menschen stehen wollen, sondern sie lieben und ihr Leben für sie ausströmen. Und fünftens, die ihren Dienst nicht um Geldes willen tun, sondern um der Ehre Jesu willen, um des Heils vieler Menschen willen. Liebe Gemeinde, betet für eure Pastoren. Betet auch noch für mich, den Alten. Ich bin immer noch weit entfernt, dem Vorbild des Paulus zu entsprechen. Aber ich weiß, was ihn bewegte. Er liebte die Gemeinde. Betet für eure Ältesten. Sie sind integre Persönlichkeiten. Sie führen kein Doppelleben. Sie sind seriös und aufrichtig. Betet für eure Mitarbeiter in all den Bereichen unseres Dienstes, dass sie so geartet sind. Liebe Gemeinde, wir empfehlen uns euch anhand dieses Textes. Wir brauchen dringend Hilfe. Und wir beten für euch, dass jedes Mitglied in der Arche ein ehrlicher, lauterer und glaubwürdiger Christ sei. Und wir beten, dass viele Menschen noch solche Christen werden mögen, damit sie vom Herrn gerettet und für das Land zu einem großen Segen werden mögen. Amen.